Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zu dieser Episode von der Bildbesprechung, heute mit meinem Gast Michael Omori Kirchner. Hallo Michael, stell dich mal vor, wer du bist und sag uns, wie du zur Fotografie gekommen bist.
Hallo, ja, ich bin Fotograf auf der einen Seite und Business Mentor und Coach auf der anderen Seite. Ich denke mal, das Thema Fotografie wird dich mehr interessieren, deswegen erzähle ich da mal ein bisschen mehr drüber.
Schieben wir es mal nicht gleich außen vor, aber fangen wir mit Fotografie an.
Ja, zum Thema Fotografie. Ich bin vor 15 Jahren ungefähr zur professionellen Fotografie gekommen. Habe dann einige Jahre für Privatkunden im Studio und auch vor Ort Fotos gemacht. Also Privatkundenfotografie, Porträtfotografie, Beautyfotografie, Hochzeitsfotografie ein paar Jahre lang. Und dann nach einigen Jahren habe ich immer mehr Business-Aufträge bekommen und habe mich dann nach einiger Zeit dafür entschieden, nur noch Business-Kunden meine Leistung anzubieten. Und so habe ich dann seit ungefähr, 6, 7 Jahren ungefähr, habe ich nur noch Business-Kunden und mache da Business-Porträts, Image-Fotos, Industriefotografie und solche Dinge.
Was interessiert dich so an dem Business-Bereich, wenn du sagst, ist das jetzt der Kunde oder das Kundenfeld an sich oder einfach die Aufgaben, die eher unterschiedlicher sind?
Das habe ich mich damals auch gefragt. Was hat mich da mehr dran interessiert? Ein Aspekt ist mit Sicherheit, wenn man eine Sache viele Jahre gemacht hat, dann schleicht da auch so eine gewisse Routine ein. Mhm. Und wenn dann spannende neue Dinge kommen, dann sagt man, Mensch, das ist ja eine neue Herausforderung, spannende Geschichte. Dann hat es auch gut funktioniert, dann habe ich das ganz gut hingekriegt. Das Feedback der Kunden war gut. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass es so vom Außenbild her schwierig ist, Privatkunden und Businesskunden gleichzeitig was anzubieten. Und dann habe ich mir gesagt, wofür entscheidest du dich jetzt? Mhm. Ja, und dann war es halt die Businessfotografie, weil die einfach nochmal einen Ticken spannender ist.
Ist es jetzt quasi, dass du das den Privatkundenbereich komplett außen vor gelassen hast? Oder also auf deiner Webseite quasi sieht man es, aber sagst du für dich, dass du nur mehr Business und Industrie machst oder wenn jetzt ein Privatkunde reinkommt, passt das auch?
Das passiert halt ganz selten. Dadurch, dass ich auf der Website mich Richtung Businesskunden orientiere, kriege ich kaum noch Anfragen von der Privatseite her, vielleicht von Altkunden, die mich von ganz früher her noch kennen, kommt aber auch extrem selten vor. Was manchmal vorkommt, ist, dass Leute ins Telefonbuch gucken, da stehe ich noch als Fotostudio drin und dann einfach Anfragen von wegen Bewerbungsbildern kommen.
Kenne ich.
Das ist natürlich nicht unbedingt das, was man haben möchte. Und von daher ist es wirklich extrem selten, dass ich Privatkunden habe. Manchmal kommt es vor, dass Privatkunden so bedient werden wollen wie Businesskunden und dass die einfach sagen, Mensch, Kinas, ich brauche auch sowas, was du für Businesskunden machst. Mhm. Und dann ist natürlich auch die Herausforderung, dann ist das Honorarthema natürlich, steht im Raum. Das heißt, da kann ich dann keine Bewerbungsbilder für 49 Euro anbieten, sondern das liegt dann ein bisschen drüber. Und es gibt aber trotzdem von Zeit zu Zeit Privatkunden, die sagen, ist okay, passt für mich, machen wir. Cool. Und dann ist es für mich auch in Ordnung.
Wie war es bei dir so mit dem Übergang, wo du dich entschlossen hast, oder weil es wird ja wahrscheinlich so eine Übergangsphase gegeben haben, hast du dann beides auf der Webseite gehabt oder hast du dann gesagt, ich schneide das ab und es ist quasi neue Webseite, neues Thema, oder hast du zwei Webseiten parallel fahren gehabt, was ja auch manche Leute machen?
Ja, das ist so eine ganz beliebte Frage auch in meinen Beratungen, weil es ganz viele...
Ja, ich habe gewusst, wir kommen wieder hin.
Das war jetzt keine Absicht, dass ich jetzt hier Werbung für mich mache, nein, aber das nur. Passt halt so schön.
Ja.
Weil genau das wird halt auch häufig so als Lösung angeboten. Viele Fotografen, die haben genau diese Herausforderung, dass sie sagen, ich habe die eine Seite und ich habe die andere Seite. möchte mich im Moment noch gar nicht so richtig entscheiden. Ich sehe, dass das nicht so gut vereinbar ist, mache ich einfach zwei Webseiten. Und genauso habe ich es damals auch gemacht, aber das funktioniert halt nicht so richtig. Selbst wenn du die nicht verlinkst miteinander, finden die Kunden doch irgendwie auf die andere Website drauf und sind dann einfach irritiert, weil sie dich vielleicht anders wahrgenommen haben, anders in Erinnerung haben. Und dann sagen, wie ich wollte jetzt hier den Businessfotografen Michael Omori Kirchner beauftragen und jetzt sehe ich hier eine Hochzeitsseite, verstehe ich nicht, wie kommt das denn auf einmal? Und ja, wie gesagt, das ist eine Notlösung, dass man zwei Webseiten aufmacht, die vielleicht auch noch nicht mal verlinkt sind untereinander, aber ist wirklich nicht mehr als eine Notlösung.
Ja, ich habe da eine sehr, sehr coole Theorie oder eine coolen, also aus einem anderen Podcast-Gespräch mit Simon Puschmann ist das herausgegangen. Er hat gesagt, sein Agent aus Amerika und auch der in London, glaube ich, hat gesagt, er soll seine freien Projekte und seine Business-Projekte quasi wieder zusammenziehen, weil jetzt der Markt, also jetzt internationaler Markt, quasi jetzt weniger den Fotografen wegen, also weniger die Technik, ich bin ein Autofotograf in dem Fall, bucht, sondern in naher Zukunft scheinbar immer mehr Richtung die Person, die fotografiert, gebucht wird. Siehst du das auch so?
Absolut, absolut. Ich meine, von der Technik her, von dem, was jemand kann, ist natürlich erforderlich, dass das, was gefordert ist, dass man das auch wirklich perfekt hinbekommt. Aber das bekommen sehr viele Leute hin. Das heißt, wenn du gebucht werden willst, dann musst du noch mehr anbieten. Und da ist die Persönlichkeit ganz, ganz wichtig. Und da möchte natürlich so ein Kunde auch sehen, was ist das für ein Mensch überhaupt? Was macht der vielleicht auch über den Job hinaus? Was für Ansichten hat der? Wie denkt der? Wie ist das Arbeiten mit dem? Ist der angenehm? Und all diese Dinge. Und das wird in meiner Erfahrung immer wichtiger.
Ja, würde ich genauso sehen. Ist zwar, wie gesagt, ganz oft auch so, wenn man jetzt irgendwie auf Instagram oder so schaut, dann heißt es immer, oh, wir brauchen dieses abgeschleckte Instagram-Profil, was total sauber ist. Ich sehe es aber eigentlich auch gar nicht mehr so eng, sondern ich würde sagen, die Persönlichkeit, also wie wir gerade gesagt haben, Fotografie ist was, von dem geht man aus, dass man es kann. Wer ist die Person dahinter? Und das soll man natürlich irgendwo zeigen.
Genau.
Voll. Sehr cool. Weil es gerade so Instagram, weil ich gerade da reingestolpert bin, wie ist bei dir so Social Media? Wie handhabst du das oder wie pflegst du das?
Social Media gehört natürlich heutzutage mit dazu. Das heißt, sich da ganz von fernzuhalten, ist auch keine gute Idee, kann man machen. Ist natürlich auch immer die Frage, wo bist du unterwegs? Überall kannst du ohnehin nicht unterwegs sein, weil es so viele Kanäle gibt. Und ist natürlich dann sinnvoll, da unterwegs zu sein, wo du auch deine Kunden triffst. Oder die Leute, mit denen du dich austauschen möchtest. Und das ist natürlich, für den einen ist das dann eher Instagram, für den anderen eher Facebook und für den dritten ist es vielleicht eher LinkedIn sogar.
Wo bist du unterwegs?
Ich bin oder habe mich ganz gut angefreundet mit Facebook, obwohl das von vielen Leuten so schon abgesungen wird oder gesagt wird, Mensch, da läuft nicht mehr so viel. Instagram bin ich nicht so ganz intensiv, aber auch unterwegs. Und ansonsten ist LinkedIn, bin ich seit einiger Zeit gestartet, sage ich mal. Und ich denke, da werde ich in Zukunft deutlich mehr noch machen.
Ja, ich sehe es bei mir auch. Also ich bin auch sehr... Also von Facebook komme ich immer weiter weg, sage ich mal so, natürlich auch noch dort, aber ich bewege mich auch immer mehr Richtung LinkedIn. Auch von
Business-Überlegungen. Ich habe noch nicht alle Dinge so richtig erforschen können, beispielsweise das Thema Gruppen, das habe ich noch nicht so richtig begriffen. Es gibt wohl Gruppen da. Die Frage ist aber, wie finde ich die relevanten für mich und welche gibt es in Deutschland überhaupt schon, die für mich spannend sind? Da muss ich noch ein bisschen Forschung betreiben, da bin ich noch nicht so sattelfest aufgestellt. Und dann auch diese ganzen Automatismen, die es bei Xing ja gibt und die bei Xing teilweise dazu führen, dass das wirklich unangenehm wird, was da abläuft, die bemerke ich auch schon bei LinkedIn. Das heißt automatisierte Freundschaftsanfragen und solche Geschichten. Und da muss ich noch ein bisschen Erfahrung sammeln, aber das wird mit Sicherheit kommen.
Ja, würde ich. Also ich sehe es für mich auch. Ich bin auch so noch am Ausprobieren, aber tendenziell eher LinkedIn als Facebook. Wenn jetzt wer quasi anfängt zu fotografieren und jetzt so die klassische, oder andersrum, wenn du jetzt quasi nur deine Webseite hast mit den Business-Fotografien, wie würdest du jetzt wen empfehlen, mehr von seiner Persönlichkeit darauf zu bekommen? Oder in die Welt zu bekommen allgemein?
Ja gut, das fängt ja schon damit an. Manche Fotografen haben noch nicht mal ein Bild von sich auf der eigenen Website. Ich war gerade erst gestern wieder auf einer Fotografen-Website und da gab es eine Seite über mich und dann habe ich drauf geklickt und da war aber kein Bild von ihm.
So, ich klicke auf deine Seite, auf deine über mich Seite.
Hoffentlich ist ein
Bild. Es ist da.
Gut, ein Bild ist schon mal da. Und da sind natürlich einige harte Fakten, die ich da ganz gerne lesen möchte. Aber auch so dieses Thema, was ist denn das für ein Mensch, ist ganz gut. Ich hoffe, da ist jetzt einiges drauf bei mir auf der Seite. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so. Aber dass ich so ein bisschen mitkriege, dass ich so mitkriege, was ist das für ein Mensch, wie denkt der, wie fühlt der und wie wird das Arbeiten mit dem sein? Das ist absolut hilfreich.
Wie wichtig ist aus deiner Sicht so, dass man das quasi noch weiter treibt und sagt, man macht irgendetwas neben der Fotografie und hat irgendein komplett anderes oder irgendwie damit verbundenes Ding, wo man oder wo der potenzielle Kunde sieht, wie ich bin?
Ja, dann hast du natürlich gleich Anknüpfungspunkte. Ne? Also ich habe das beispielsweise erlebt, ich fahre ganz gern Mountainbike und ab und zu poste ich das dann auch. Ne? Auf Instagram oder auf Facebook oder wo auch immer. Und dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, ach, ist ja cool, wo fährst du denn so? Und ich fahre auch. Und dann hat man gleich ein Gesprächsthema. Das heißt, man ist, da ist gleich so ein bisschen Distanz weg und Nähe da. Ne? Natürlich gibt es dann vielleicht auch Leute, die sagen, oh, Mountainbike ist doof. Ne? Aber ich meine, das Risiko hast du ja immer. Ne? Das ist Leute, die dir gefallen oder denen du gefällst und andere Leute, die sagen, nee, ist doof.
Außerdem, wenn wir sagen, Mountainbike ist doof, dann soll er sowieso nicht bei mir kommen.
Genau, ganz genau.
Cool. So, quasi wieder zurück ein bisschen mehr Richtung Fotografie. Was sind so deine Lieblingsaufträge? Weil du hast ja bei dir stehen so einerseits Businessfotografie, Industriefotografie und Künstler und Sportler. Gibt es ja so das, was dir am meisten Spaß macht oder ist das immer ein wenig abhängig vom Kunden?
Ja, ich habe großen Spaß dran, interessante Leute kennenzulernen. Für mich ist das Fotografieren auch nicht eine reine technische Geschichte, sondern eine Art von Kommunikation. Das heißt, wenn da jemand ist, der spannend ist, der interessiert an dem Prozess ist, der darf auch gerne ein bisschen, wie soll ich sagen, erstmal Anwärmphase brauchen. Das brauchen die meisten.
Ja.
Aber wenn es einfach eine spannende Person ist, dann ist das auch ein spannender Auftrag und dann macht es auch wirklich echt Spaß, mit dem zu arbeiten.
Gibt es irgendwie so einen Traumkunden? Ich meine, du brauchst ja keinen Namen nennen, oder gibt es irgendwie so den Traumprojekt, wo du sagst, das ist extrem cool gelaufen?
Boah, extrem cool gelaufen. Ja, also was mir ja wirklich am meisten Spaß macht, wenn es Leute sind, die was darstellen im Leben, die eine Ausstrahlung haben, die wirklich auch was rüberbringen. Und da passiert es dann ganz häufig, das sind Leute, die haben dann auch wenig Zeit. Ne? Und da hast du dann als Fotograf die Herausforderung, in ganz kurzer Zeit wirklich ein gutes Ergebnis hinzubekommen. Und das kribbelt dann natürlich so ein bisschen, weil du denkst, Menschenskern, es klappt jetzt auch alles. Die paar Minuten, die du jetzt hast, hoffentlich funktioniert die Technik so, wie du das vorher ausgedacht hast und diese ganzen Geschichten. Und wenn das dann rum ist und du dann mit Herzklopfen in die Bilder reinguckst und sagst, ja, genau das hast du doch eingefangen, was du dir erhofft hast, das ist schon ein Glücksmoment.
Sehr cool. Ist das so, dass du dann beim Fotografieren Assistenten und Light-Stand-Ins, quasi Assistenten, mit hast oder machst du das dann alles selbst und hoffst, dass du eben in der kurzen Zeit das auch quasi den ersten Schuss 90% hast und dann noch nachregelst und dann passt's?
Assistenten habe ich manchmal dabei, nicht allzu oft. Habe ich eigentlich immer dann dabei, wenn die Kunden auch zu mehreren kommen. Also manchmal hast du halt, da kommt irgendjemand, der noch ein Management hat und eine Werbeagentur und noch ein PR-Berater und dies und jenes. Und wenn die dazu, ich sag mal, zu sechs oder zu siebt kommen, dann ist natürlich irgendwie so allein vom Kräfteverhältnis schon ein bisschen schwierig, wenn du da als Fotograf alleine stehst. Und dann kommt es dann vor, dass ich dann jemanden mit dazu nehme. Ansonsten im Studio, wobei ich habe gar kein Studio mehr. Ich habe jetzt 15 Jahre ein Studio gehabt. Jetzt zum Jahreswechsel habe ich mein Studio aufgelöst. Das heißt, ich arbeite gar nicht mehr im Studio. Aber die Zeit oder die Aufträge, die ich im Studio gemacht habe, da brauche ich eigentlich keinen Assistenten. Mhm. Da ist alles so aufgebaut und hingerichtet. Da brauchst du fürs reine Doing keinen Assistenten, aber alleine für bestimmte Tätigkeiten, die dann halt doch noch erforderlich sind oder allein, weil du nicht 7 Leuten alleine gegenüberstehen willst, ist dann ganz gut, wenn du dann noch jemanden dabei hast.
Voll. Was hat dich so bewegt, weg vom Studio? Wiederum der Grund, wieder mal was Neues ausprobieren und nicht immer der weiße Hintergrund? Also ganz böse gesagt.
Nö, das ist genau die Geschichte gewesen, dass ich einfach gesagt habe, im Studio bin ich sehr eingeengt, habe nicht die Möglichkeiten, die ich gerne haben möchte und habe dann an mir selber beobachtet, dass eigentlich die letzten 2 Jahre ich den Kunden schon immer empfohlen habe, komm, lass uns nicht ins Studio gehen, lass uns irgendwo vor Ort gehen, da ist doch viel spannender. Und habe auch selber gemerkt, wenn ich dann doch mal wieder einen Auftrag im Studio hatte, dass ich da keine große Herausforderung gesehen habe oder es mir auch keinen Spaß gemacht hat. Und dann habe ich es noch so eine Zeit lang vor mir hergeschoben, weil ich gesagt habe, na, wer weiß, vielleicht brauchst du doch mal irgendwann das Studio. Und manchmal war es tatsächlich so, haben wir uns im Studio getroffen und haben das Vorgespräch gemacht und sind dann noch woanders hingegangen. Das heißt, allein für solche Dinge war es dann ganz hilfreich, aber ich habe dann tatsächlich festgestellt, du, ich bin eigentlich gar nicht mehr im Studio und habe auch keinen Spaß mehr dran. Und dann habe ich gesagt, dann brauche ich es auch nicht dringend.
Ja, voll. Ist verständlich. Wenn es jetzt so ist, dass du beim Kunden so, ich nehme mal hier so das erste Projekt, man steht irgendwie so in dem Glasbüro und der Hintergrund und der Kunde hat hier schon immer die Fotos gemacht und darum machen es wir jetzt auch mit den neuen Mitarbeitern oder so. Ist dann so, dass du auch sagst, also dass du dich auch selbst einbringst und neben der Pflicht auch die Kür machst oder kommt es eigentlich aufs Projekt drauf an?
Also das ist eigentlich die Erwartungshaltung. Also ich erlebe in aller Regel, dass der Kunde sagt, komm, mach mal einen Vorschlag. Mhm. Das und das möchten wir erreichen, aber du bist der Fachmann, was sollen wir tun? Ne? Also das ist ja, eigentlich schön. Die Regel.
Das ist eigentlich natürlich die Regel. Schön, ja. Cool. Also ist wirklich, das ist wahrscheinlich auch was man sich erarbeiten muss, fangen wir mal so an, dass man wahrscheinlich mit dem Auftreten und mit der Professionalität, wie man selbst eben mit dem Kunden umgeht, dass der Kunde auch merkt, okay, ich habe, weil ich dich gebucht habe, das Vertrauen, dass du für mich die schönen Fotos raussuchst oder auch die schönen Hintergründe und so.
Weiß ich gar nicht, ob man sich das erarbeiten muss. Ich sehe das als selbstverständlich an und meine Kunden offensichtlich auch. Ich meine, deswegen beauftragen sie mich ja. Mhm. Sagen ja, Mensch, ich will jetzt nicht nur einen, der eine Kamera halten kann, sondern ich brauche einen Problemlöser. Ich brauche einen, der das macht, was wir brauchen, das liefert, was wir brauchen und wie er das macht. Das muss er doch wissen.
Cool. Ist wahrscheinlich auch im Business-Bereich wahrscheinlich auch leichter als irgendwie so in dem der Privatkunde, der, na gut, der Privatkunde auch nicht, aber ich habe vor kurzem quasi ein anderes Beispiel, Logo und so, das Problem gehabt, dass die Lösung, die ich geboten habe, als quasi Profi, wurde dann eben so heruntergetan. Ja, ich habe dann noch mit anderen Freunden geredet und hin und her. Und dann habe ich gedacht, Alter. Und da war es dann kurz einmal ein wenig schwierig. Aber es ist dann noch besser geworden. Also, wie ich dann auf die Fragen eingegangen bin.
Gut, dazu muss ich natürlich auch sagen, dass ich schon gucke, mit wem ich arbeite. Das hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, aber mir ist schon wichtig, im Vorfeld zu gucken, passt das überhaupt? Sind wir auf einer Wellenlänge? Kann ich das liefern, was der Kunde braucht? Möchte ich mit dem Kunden überhaupt arbeiten? Und wenn das stimmig ist, dann klappt es in aller Regel hinterher auch. Und wenn das im Vorfeld schon irgendwie schwierig scheint, dann bin ich da auch sehr vorsichtig und nehme dann auch schon mal Abstand davon.
Ist das so eine Bauchgefühlgeschichte oder an was machst du das fest?
Erfahrung. Ich meine, ich bin ja viele Jahre jetzt im Geschäft und habe in den ersten Jahren, ich sag mal, einige unschöne Erlebnisse gehabt, wo ich dann wirklich gesagt habe, Mann, das war jetzt aber echt Mist und das hätte ich vorher ahnen können. Und heute kann ich diese Signale zum einen eher aufnehmen oder merke sie eher und reagiere dann auch drauf. In den ersten Jahren hast du halt die Eier nicht.
Ne? Ja, und absolut, ja.
Und jetzt mittlerweile sage ich, du, ich muss mir das nicht antun. Und vor allen Dingen, das ist ja nicht nur zu meinem Schutz, das ist auch zum Schutz des Kunden. Kann ja auch sein, dass der eigentlich einen anderen Fotografen erwartet und verdient hat. Dann soll er zu einem anderen Fotografen gehen, bei dem er eher glücklich wird. Und dann ist es für uns beide das Beste.
Nein, auf jeden Fall. Ich meine, wie du sagst, gerade die Anfangsjahre oder wenn man jetzt so in der Euphorie sagt, oh yeah, ich bin ab ersten, welches Jahr auch immer, jetzt selbstständig und alles andere lasse ich hinter mir, dann hat man natürlich auch so ein bisschen den Druck, dass ja auch von irgendwo die Kohle herkommen muss. Und dann wird es wahrscheinlich gefährlich, dass man eben Dinge macht, die man nur wegen dem Geld macht.
Ja, natürlich, das ist zu Anfang immer so diese Sorge, zum einen, wo kommt der Umsatz her und zum anderen, wie sieht das aus, wenn ich einen Auftrag ablehne oder sowas in die Richtung. Ne? Und naja, gut, man lernt halt mit der Zeit und vor allen Dingen erlebt man es dann auch wirklich, dass man hinterher sagt, Mensch, scheiße, den Auftrag hättest du mal nicht machen sollen, damit wäre
Oh
allen
ja.
besser gedient.
Oh ja.
Kennen wir,
Aber
glaube ich, alle. Ne?
das kennen wir alle. Das ist wahrscheinlich so ein Ding, das lernt man. Es hört sich so an, wenn ich so alt wäre, aber das lernt man wahrscheinlich durch die Erfahrung und durch die Jahre und muss man wahrscheinlich durchgehen.
Ja, das
Durch.
gehört dazu, das
Ja.
gehört dazu und das ist auch nicht schlimm. Aber wie gesagt, je erfahrener man wird, desto weniger muss man sich das ja antun.
Ja, eindeutig. Eindeutig. Wenn du jetzt dann quasi vor Ort, wenn du da bist, hast du da, was hast du so mit in deiner Tasche oder in deinen Taschen?
Immer weniger. Also in
Cool.
den Anfangsjahren habe ich tatsächlich sehr, sehr viel immer mitgenommen. Immer so Hosenträger und Gürtel gleichzeitig. Ich meine, das mache ich heute immer noch, dass ich wirklich immer gucke, dass auch mal was kaputt gehen kann und ich trotzdem noch arbeitsfähig bin. Das finde ich schon
sowieso,
wichtig.
sowieso.
Ne? Aber in den ersten Jahren war es wirklich so, dass ich das Auto vollgepackt habe, bis nichts mehr reingepasst hat und dann hinterher wirklich ein Viertel davon nur benutzt habe oder noch weniger. Und mittlerweile wird das Besteck immer kleiner, mit dem ich vor Ort gehe, weil ich einfach ja, vielleicht auch die Erfahrung habe, dass ich weiß, was ich brauche und was ich nicht brauche. Und weil ich dieses minimalistische Arbeiten auch wirklich mittlerweile sehr schätze. Also ich gehe nicht mehr mit einer riesigen Blitzanlage vor Ort. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass die Kameras natürlich heute noch leistungsfähiger sind als vor 10 Jahren. Und von daher möchte ich lieber beweglich und flexibel sein, um vor Ort reagieren zu können, als mich an zu viel Equipment zu binden.
Ist das was, wo du vielleicht sogar schon mal gemerkt hast, quasi so die Gegenthese, dass dann der Kunde sagt, so mit diesem kleinen Aufsteckblitz, der da drüben auf dem Mini-Stativ steht und der kleinen Kamera, da kann meine Tante auch fotografieren oder so?
Das hab ich jetzt ganz selten erlebt. Manchmal war das schon, also ich muss dazu sagen, meine Hauptkamera ist immer noch die Canon 5D.
Okay, das ist dann eh nicht so klein, ja.
Na, die ist nicht so klein und mit Batteriegriff sieht die dann schon nach was aus, aber ich arbeite auch mit Fuji, X-T2 und X-T3 und die ohne Batteriegriff sehen schon klein und niedlich aus. Ne, und wenn's sinnvoll ist, dann nehme ich die Kleinen mit. Und dann gab es schon mal jemand, der da so ein bisschen, ich sag mal, interessiert geschaut hat. Ach, was ist das für eine Kamera und so. Hat er nichts gesagt. Ne? Ich meine, da ist dann schon das Standing des Fotografen spielt dann ja auch eine Rolle. Aber es ist schon, wie soll ich sagen, es hat dann schon für Gesprächsstoff gesorgt, sagen wir es mal so. Ne?
Ja, auf
Aber
jeden
wenn du
Fall.
da ganz souverän mit umgehst, dann
Ja,
ist das auch alles in Ordnung so.
sehe ich genauso. Also ich habe die kleine Sony Alpha 7, die Dreier, und auch kein Batteriegriff. Im Normalfall auch immer nur das kleine, also kleine Besteck, wie du auch gesagt hast. Und was ich halt auch immer sehe, man arbeitet in den Grenzen, die man sich sozusagen selbst damit schafft, dass man eben jetzt nicht den kompletten Objektivpark und was auch immer dabei hat, arbeitet man einfach innerhalb von den Grenzen dann einfach viel kreativer und es wird eigentlich schöner, würde ich
Das
fast sagen.
ist das eine. Und was ich auch bei einer ganzen Reihe von Aufträgen erlebe, ist, dass das unauffällige Arbeiten auch sehr geschätzt wird. Es kommt vor, dass ich beispielsweise Interviewsituationen begleite. Ne? Wenn ein Interview für eine Zeitschrift gemacht wird, dann bin ich mit dabei teilweise. Und dann fragt oder hat der Redakteur dann einige Male schon gefragt, hast du überhaupt Bilder gemacht? Ich habe gar nichts mitgekriegt. Sag ich, ja. Und das hat dann die Interviewsituation nicht gestört. Und dann hat er mir hinterher noch gesagt, Mensch, Kinders, wir hatten letztes Jahr mal mit einem anderen Fotografen gearbeitet, riesen Spiegelreflex, rumgeklackere, das hat total genervt.
Ja, das glaube ich.
Und dann ist natürlich ein Vorteil, wenn du da unauffällig da mit dabei bist.
Eindeutig, ja. Eindeutig. Ist jetzt bei der Fuji auch schon geräuschloses Auflösen, komplett Silent Shutter, also elektronischer Shutter oder noch nicht? Das weiß
Ja,
ich gerade gar nicht.
natürlich, klar.
Schon,
Ja.
ja. Cool.
Nun nutze ich auch intensiv dann gerade in solchen Situationen, da ist dann lautloses Fotografieren angesagt.
Sehr cool. Cool. Wenn du dann quasi fertig bist mit all deinen Fotos, wie geht's dann weiter?
Ich mache eine Vorauswahl Die Vorauswahl lade ich nach PicDrop hoch und dann kriegt sie der Kunde zu sehen. Das heißt, ich mache so eine grundlegende Lightroom-Bearbeitung, dass es so von den Helligkeit, Kontrasten und so weiter schon mal ganz cool aussieht. Und wie gesagt, eine Vorauswahl und dann kriegt es der Kunde zu Gesicht und dann kann der auswählen, was er davon letztendlich braucht. Und je nachdem, was dann zu tun ist, wenn es eine Reportage ist, dann wird gar nicht mehr viel gemacht. Wenn es jetzt Einzelporträts sind, dann musst du halt nochmal gucken, ob du da noch eine leichte Beauty-Retusche machst. Aber im Business-Bereich natürlich nicht zu viel des Guten.
Ja, cool. Also, ja, ist klar. Cool.
Manchmal, wenn man vor Ort fotografiert, kommt es dann auch vor, dass du an dem Setting oder an dem Raum noch was retuschieren musst, irgendwelche Kabel weg oder sonst wie sowas. Das kommt dann vor, dass das noch gemacht werden muss, wobei ich solche Fitzelarbeiten dann ganz gerne von Bildbearbeitern machen lasse und nicht selber mache.
Cool. Wie siehst du generell so den Fotografen oder das Fotografen-Business an? Ist das für dich ein Einzel-, also Lonely-Wolf-Ding oder was, wo Team auch ganz, ganz wichtig ist?
Oh, das kann ich jetzt nicht so allgemein beantworten. Ich selber bin jemand, der, wie soll ich sagen, ganz gerne auch mal alleine arbeitet, aber Dinge, die ich nicht als Kernaufgabe habe, auch sehr gerne abgebe. Beispielsweise das Thema Bildbearbeitung. Da bin ich eine Flasche. Nein, eine Flasche nicht, aber halt nicht so ganz gut wie manche andere. Vielleicht auch nicht geduldig genug, sagen wir es mal so.
Okay.
Und wenn es dann um Dinge geht, wo du wirklich sehr akkurat arbeiten musst oder wo du vielleicht solche Dinge machen musst wie Fahrtfreisteller oder was, die ich selten machen muss, da sage ich einfach, Mensch, da gibt es Leute, die können das viel, viel besser, lass die das doch machen.
Ist das was man irgendwo einmal lernen musste, so quasi über den harten Weg, dass man nach stundenlanger Retusche draufkommt, das war jetzt aber eigentlich nicht so glorreich und vielleicht soll es für andere machen? Oder war das für dich immer schon klar, so Bildbearbeitung, da gibt es Profis, die machen das?
Naja, das ist schon eine kleine Hürde, ne? Weil im ersten Schritt sagst du natürlich, komm, mach's geschwind selber, weil bis du das jemand anders erklärt hast, was du haben willst und dann auch die Frage, ist das im Budget noch drin und all diese Dinge. Aber wenn du das dann ein-, zweimal gemacht hast und einfach siehst, dass du wirklich in einem Bruchteil des Aufwandes von jemand anders eine Arbeit bekommst, die du selber nie so hinbekommen hättest, dann geht es sehr schnell, dass du sagst, Mensch, das ist ja super, das mache ich jetzt öfter.
Jetzt so ein bisschen die ketzerische Frage, aber dann sind es ja nicht mehr deine Fotos.
Das ist mir sowas von egal. Ja, das Wichtige ist ja, dem Kunden gegenüber bin ich dafür verantwortlich. Das heißt, egal wen ich beauftrage, was der liefert, ich stehe dafür gerade und ich möchte auch dafür gerade stehen und ich bin auch dem Kunden gegenüber dann der Ansprechpartner. Und wenn ich einen Unterauftragnehmer habe, ist es auch meine Verantwortung, den so zu instruieren, dass er genau das tut, was ich möchte, dass er tut.
Ja,
das ist und dann sind das meine Bilder. Natürlich hat da jemand anders dran mitgewirkt, aber wenn du so denkst, dann dürftest du gar kein Auto verkaufen, weil es gibt nie einen Menschen, der das ganze Auto
baut. Ja, oder keine Ahnung, du hast Make-up auch dabei oder wie auch immer. Ja. Du hast da immer ein paar Leute, die dabei sind. Voll. Ja,
genau, und vor allen Dingen habe ich auch nicht so diesen künstlerischen Anspruch. Ich sehe mich nicht so sehr als Künstler, sondern eher als Dienstleister. Mir ist es wichtig, dass der Kunde das kriegt, was er möchte oder was ich möchte, dass er kriegt. Ne? Das muss mal zusammenpassen natürlich, aber ich muss das nicht alles selber machen.
Das ist ein guter Ansatz. Und ist das jetzt so, oder ich weiß, bei uns in Österreich gibt es jetzt so, also ich merke es immer mehr, dass es einen Bedarf an Bildbearbeitung gäbe, aber irgendwie nicht gedeckt werden kann. Ist das bei euch auch so? So, dass es so das schwarze Loch gibt, wenn man schreit, ich brauche jemanden, der meine Bilder macht.
Du meinst, dass man keinen findet, oder
ja,
wie? Ja,
genau.
Ja, ich muss dazu gestehen, wenn ich solche Fitzelarbeiten machen muss, dann lasse ich das in Asien machen.
Okay, also der asiatische Weg quasi.
Genau, der asiatische Weg.
Ja. Ja, gut, dann ist natürlich Preissache noch einmal ganz was anderes, dann ist klar.
Aber ja, das ist auch nicht für jetzt ein Apfel und ein Ei und das ist mir auch wichtig, dass die Asiaten da nicht ausgebeutet werden, dass die anständig bezahlt werden und so soweit ich das beurteilen kann, hundertprozentig weißt du es nie, nein, aber soweit ich das beurteilen kann, bei dem Dienstleister, den ich dort nutze, werden die asiatischen Bildbearbeiter anständig bezahlt.
Sehr cool.
Und dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen dabei.
Das ist natürlich gut, ja. Ja, voll. Also wie gesagt, ich habe auch schon von vielen gehört, dass sie es wahrscheinlich meistens Richtung Indien, Asien oder so rüber rausgeben und das auch wirklich gut funktioniert.
Genau, ja.
Cool, cool. Wie bildest du dich weiter? Wenn du jetzt sagst, du gehst jetzt in eine neue Richtung, ist das jetzt irgendwie so, dass du sagst, du probierst es aus, bist du da, bist du dahin willst oder machst du auch Workshops oder schaust du YouTube oder was auch immer?
Kommst du jetzt auf das Thema Coaching und Mentoring?
Nein, da kommen wir erst nachher hin. Jetzt quasi noch, wie du deine Fotografie dich weiterbildest oder was du machst, dass du am Ball bleibst sozusagen.
Ja, ich beobachte natürlich Leute, die spannend sind, die, wo ich mich inspirieren lasse, Fotografen, die mich wirklich beeindrucken. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich freie Projekte mache, dass ich Dinge ausprobiere von technischer Seite und aber auch von inhaltlicher Seite her. Weil ich bin ehrlich gesagt häufig bei Aufträgen nicht so risikofreudig. Ne? Da ist es dann so, da musst du in einer bestimmten Zeit das Ergebnis liefern und dann greife ich auf bewährte Sachen häufig zurück. Hinterher denke ich mir dann manchmal, Menschenskinders, da hättest du ein bisschen mutiger sein dürfen. Ich habe auch, wann war das denn? Vor einiger Zeit habe ich ein Interview mit einem amerikanischen Fotografen gehört, der hat gesagt, also gerade bei den wichtigsten Aufträgen ist er am mutigsten. Und das finde ich schon beeindruckend. Da bin ich nicht ganz so mutig. Also ich mache lieber freie Projekte, in denen darf ich dann richtig mutig sein und das wird auch vorher so kommuniziert. Das heißt, da sage ich dann, du, ich probiere jetzt Dinge aus, von denen ich nicht weiß, was hinterher rauskommt, aber das ist mir einfach wichtig und vielleicht kommt was Cooles bei raus und dann haben wir beide was von. Und dann fließt sowas hinterher in die Aufträge ein. Und das ist natürlich dann genau das, was ich damit erreichen möchte, dass man wirklich vorankommt, dass du Dinge ausprobierst, die du vorher noch nicht gemacht hast oder noch nicht so die Erfahrung gemacht hast und die du, wo ich dann ehrlich gesagt dann nicht den Mut habe, das in dem Auftrag auszuprobieren. Aber wenn ich es in einem freien Shooting ausprobiert habe und da hat es funktioniert, dann kann ich es auch in den Auftrag mit reinnehmen. Voll.
Und dann, man lernt ja quasi überall dazu, auch wenn man dazu lernt, dass das, was man sich überlegt hat, nicht funktioniert hat, dann weiß man es wenigstens dann für einen Endkunden, dass das ein guter Plan war, dass ich es da nicht ausprobiert habe.
Ganz genau.
Voll. Cool. Ja, und wenn du nicht fotografierst, jetzt kommen wir. Was machst du dann noch so?
Ja, wie gesagt, ich bin als Business Coach und Mentor für Kreative tätig. Helfe meinen Kollegen dabei, Marketing für sich selber zu machen, Kunden zu gewinnen, wertschätzende Kunden zu gewinnen, die ihre Arbeit auch gut bezahlen. Und das Ganze, weil ich echt, also es tut mir wirklich ganz oft in der Seele weh, wenn ich Kollegen sehe, die wirklich wunderbare Arbeit leisten, die wirklich tolle Bilder machen, mit Herzblut dabei sind und so richtig tolle Sachen machen, aber letztendlich wirtschaftlich nicht so erfolgreich sind, wie sie es verdient hätten. Weil einfach zum Thema Marketing ja vielleicht im ersten Schritt so eine gewisse Berührungsangst da ist, so eine gewisse, ja, ich möchte mich gar nicht verkaufen, ich möchte ganz gerne, dass mein Kunde mich entdeckt, sieht, dass ich gut bin und mich dann automatisch beauftragt. Das ist aber häufig oder das passiert sehr selten sowas. Da musst du schon ein bisschen was dafür auch tun, dass du wahrgenommen wirst, dass du gesehen wirst, dass der Kunde sieht, was du alles machen kannst. Das heißt, das eine ist, dass diese Berührungsangst so ein bisschen da ist vor dem Thema Marketing. Und das andere ist, dass das Wissen auch häufig fehlt. Was ist denn jetzt sinnvoll? Was sollte man denn tun? Und was funktioniert denn? Und wenn ich einen bestimmten Weg mir ausgesucht habe, wie mache ich es denn jetzt konkret? Ja, und da kommt es ganz häufig vor, dass ich da wirklich mit überschaubaren Änderungen, Anregungen doch eine ganze Menge erreichen kann oder dass wir gemeinsam eine Menge erreichen können. Cool. Weil letztendlich bin ich nicht derjenige, der den Weg für meine Klienten geht, sondern ich gebe Anregungen, ich gebe Vorschläge, ich gebe Inspiration.
Also siehst du dich wirklich als Coach in dieser, wie sagt man jetzt, Aufgabe?
Ja, das ist mir auch ganz wichtig. Also ich sehe das bei manchen anderen Kollegen, die sagen, ich habe einen Weg, der funktioniert super und den erkläre ich euch jetzt. Und wenn ihr das genauso macht, dann seid ihr auch erfolgreich. Und das kann man so machen. Bei mir ist aber ein anderer Weg. Bei mir ist der Weg, dass ich wirklich genau hingucke, was für den Einzelnen denn gut passt, was er selber auch feststellt, was für ihn gut passt, was auch für die Situation, in der er sich befindet, gut passt. Das heißt, für seine Zielgruppe, für seine Tätigkeit gut funktioniert. Und dann ist es eher so Hilfe zur Selbsthilfe.
Ja, voll. Und
das
ist
auch
wahrscheinlich
viel
wichtiger als, genau, wichtiger und nachhaltiger als alles andere.
Genau. Und da sehe ich mich tatsächlich so als Mentor und Coach und nicht so sehr als der große Vorturner. Natürlich habe ich viele Erfahrungen gemacht und habe eigentlich alles, was ich so meinen Klienten erzähle, selber erfahren und erlebt und die Erfahrung aus erster Hand gemacht. Aber letztendlich muss nicht das, was für mich erfolgreich sein, genauso erfolgreich auch für meine Klienten sein. Und die können vielleicht mit einem etwas anderen Weg noch viel erfolgreicher werden. Und da sehe ich meine Aufgabe, dabei zu helfen.
Ist das jetzt, ich meine, jetzt hast du es eigentlich eh schon ein bisschen gesagt, das ist so aus deiner anderen Arbeit irgendwo herausgegangen, dass du jetzt in die Richtung gehst? War das irgendwie schon immer so ein Gefühl, dass du das irgendwie mehr machen willst? Oder ist das irgendwann auch in letzter Zeit gekommen? Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie lange du schon quasi im Coaching-Bereich, nenne ich es mal, unterwegs bist.
Ja, ich bin so ungefähr 6, 7 Jahre in dem Bereich unterwegs. Das war tatsächlich, wie soll ich sagen, ich war ein bisschen blind.
Okay.
Ich bin nämlich, bevor ich Fotograf geworden bin, war ich als Unternehmensberater tätig, als Trainer und Unternehmensberater. Und habe das dann so ein bisschen beiseite gelassen, so ein bisschen vernachlässigt, verdrängt, gar nicht so richtig mehr wahrgenommen, weil ich in diese kreative Richtung gekommen bin. Und irgendwann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, als dann irgendwann die Anfragen kamen. Gut, ich glaube, die Initialzündung war, ich habe damals vor 6, 7 Jahren so ein Buch Marketing für Fotografen geschrieben, so ein E-Book, was es in einer sehr überarbeiteten Version heute noch gibt. Das habe ich damals geschrieben und dann sind viele Leute darauf aufmerksam geworden und dann kamen Nachfragen nach Vorträgen, nach Seminaren und da habe ich gedacht, naja gut, wenn die Nachfrage da ist, dann biete ich das auch an und auf einmal fiel mir selber auf, Menschenskinder, du kannst das alles ja, weil du das ja früher gelernt hast und weil du früher genau diese Tätigkeit hattest, warum machst du das eigentlich nicht? Und dann habe ich gesagt, Mensch, super, mache ich das doch. Und so hat sich das die letzten Jahre immer stärker entwickelt. Und mittlerweile ist es sogar so, dass ich über diese Beratungs-Coaching-Schiene im letzten Jahr hatte ich ungefähr 50-50 vom Umsatz her. Und dieses Jahr geht es noch stärker in die Richtung Beratung und Coaching, dass ich noch mehr in der Richtung unterwegs bin. Und das fühlt sich für mich auch ganz stimmig an.
Gibt es irgendwie so den Punkt oder irgend so eine, ich nenne es mal unter Anführungszeichen, Weisheit, die man irgendwie so allen, die irgendwie in einer unter Anführungszeichen Krise stecken, mitgeben kann, aus deiner Erfahrung?
Da müsstest du mir mal beschreiben, welche Art von Krise das ist.
Ja, so keine Ahnung, so wenn man jetzt, sagen wir mal, man fängt einmal an und man bekommt keine Kunden und man eifert jetzt den Großen nach und man schaut, dass auf Instagram gut funktioniert und verrennt sich wahrscheinlich in dem, was man selbst nicht ist. Ich habe wahrscheinlich jetzt eh die Antwort gegeben.
Ja, lass mich mal überlegen, was kann ich da jetzt sinnvoll darauf antworten? Also es gibt natürlich viele Leute, die so ein bisschen auch überfordert sind, weil sie sagen, Menschenskinder, dann gibt es wieder einen, der erzählt, Facebook-Werbeanzeigen ist das einzig Richtige. Und dann probieren die Leute das aus, funktioniert nicht so richtig, dann kommt der Nächste, der sagt, Pinterest ist eigentlich genau das, was du machen müsstest. Dann probieren sie das aus und funktioniert auch nicht so richtig. Dann kommt der Dritte, der sagt, Content Marketing ist genau das, was du machen musst. Und so ist man dann überfordert von den vielen Möglichkeiten, vielleicht auch entmutigt, weil es nicht sofort funktioniert und verwirrt natürlich. Und das führt dann natürlich dazu, dass du da irgendwo in der Mitte stehst und sagst, ja, alle erzählen sie dir irgendwas, alle sind so offensichtlich auch erfolgreich mit dem, was sie dort erzählen, nur ich nicht. Und das ist genau dann die Situation, wo ich dann wirklich mit den Leuten gemeinsam hingehe und sage, guck mal, wo sind denn deine Stärken überhaupt? Was willst du denn genau machen? Was hat denn bei dir vielleicht in der Vergangenheit schon funktioniert? Und vor allen Dingen konzentriere dich auf vielleicht 2, maximal 3 Akquisewege und nicht auf 12.
Ja.
Und wenn diese zwei oder drei Akquisewege dann mal identifiziert sind, dann kannst du auch daran arbeiten, die zu optimieren und zu gucken, wie sie noch besser funktionieren, als sie heute schon funktionieren. Und dann hast du ein überschaubares Aufgabenpaket, was man dann wirklich gemeinsam zum Erfolg führen kann.
Also würdest du sagen, bevor man jetzt jedem Trend oder jedem, der noch lauter schreit und sagt, das ist toll, nachläuft, einfach einmal vielleicht das Internet ausschalten, sich hinsetzen und überlegen, wo eigentlich die Stärken und auch der Antrieb der Interne liegt.
Gut, die Lösung liegt natürlich in beidem. Das heißt, alles das, was neu am Horizont erscheint, darf man und sollte man sich gerne auch anschauen. Ne? Aber jetzt nicht davon scheu machen lassen und sagen, um Gottes Willen, alle machen sie jetzt dies, also muss ich das auch machen, sondern anschauen, bewerten, gucken, ob es vielleicht als Ergänzung für mich auch funktionieren kann. Aber wenn ich dann feststelle, dass ein neuer Weg sehr, sehr interessant für mich ist und genau zu mir passt, dann vielleicht einen von den anderen drei Wegen, die man vorher schon hatte, dann eben nicht mehr machen. Dann hast du halt drei neue Wege oder einen neuen Weg, einen alten machst du nicht mehr, dann hast du wieder drei Akquisewege, sodass du dann nicht aus dem Tritt kommst. Aber das andere, was du gerade angesprochen hast, wirklich so ein bisschen diesen Information Overflow einzudämmen und zu sagen, ich gucke jetzt erstmal in mich selber rein, was will ich denn und was kann ich denn und wie kriege ich das denn am besten an meine Zielgruppe? Das ist mit Sicherheit ein sehr intelligenter Weg.
Ja, wobei der wahrscheinlich auch manchmal vielleicht wehtut und manchmal auch, also vielleicht auch Zeit erfordert oder auch die Umsetzung dann, dass man es dann quasi macht, Zeit erfordert.
Ja, wehtun, das ist natürlich auch so eine mit eine Aufgabe eines Coaches. Manchmal spreche ich auch unangenehme Wahrheiten aus. Ne? Und oder manchmal muss ich auch Leute in den Hintern treten. Ne? Das gehört einfach auch mit dazu. Und das ist auch meine Empfehlung, jetzt nicht unbedingt alle zu mir zu kommen und mich als Coach zu buchen. wäre natürlich schön. Aber sich wirklich Feedback einzuholen, sich wirklich Hilfe einzuholen, das können auch Kollegen sein, mit denen man sich austauscht. Ne? Wo man dann einfach die Frage stellt, beispielsweise, du sag mal, wie siehst du mich? Wo siehst du meine Stärken? Wie wirke ich auf dich? Und das können sehr, sehr aufschlussreiche Gespräche dann sein. Ich meine, das ist sowieso eine Empfehlung, die ich gar nicht oft genug unterstreichen kann. Setzt euch mit Kollegen zusammen, arbeitet gemeinsam, helft euch gegenseitig. Das ist nur positiv.
Jetzt von Projekten oder wirklich auf der, ich nenne es mal auf der Metaebene?
Auch auf der Metaebene oder vielleicht sogar gerade auf der Metaebene. Ne, weil das ist ja das, haben wir jetzt ja im Gespräch festgestellt, ist eigentlich das, was in der heutigen Zeit den Unterschied macht zwischen auf dem Markt wirtschaftlich erfolgreich oder eben nicht erfolgreich.
Wahrscheinlich, ja.
Ne, das heißt, die gute Arbeit reicht nicht aus, du musst sie auch an den Mann bringen können.
Genau. Und eben auch noch über das drüber, du musst wahrscheinlich irgendwo die Persönlichkeit sein, die andere haben wollen und gleichzeitig aber du musst selbst bleiben.
Du musst nicht die Persönlichkeit sein, du bist ja eine Persönlichkeit.
Genau, ja.
Du musst nur den Mut haben,
die zu sein.
Oder du darfst den Mut haben, diese Persönlichkeit auch zu zeigen. Ne? Und da auch nicht irgendwie Angst haben oder sagen, ach, ich bin ja nur oder ich kann ja nur. Nee, du kannst eine ganze Menge und du darfst den Mut haben, das zu zeigen und deinen Kunden anzubieten. Und du wirst immer Leute finden, die genau das, was du anbieten kannst, extrem cool finden.
Nur wo soll ich suchen?
Augen offen halten.
Ja.
Die Augen einfach offen halten.
Das glaube ich auch.
Häufig ist es auch gar nicht so, dass die alle versteckt sind und dass es ganz, ganz schwer ist, die zu finden. Natürlich darfst du nicht zu Hause sitzen und gar nicht nach draußen gehen. Aber so dieses Augen offen halten, wer passt zu mir, wem könnte ich was anbieten, was hat der für Herausforderungen und wie könnte das zu dem passen, was ich anzubieten habe. Da ist dieses mit offenen Augen durch die Welt gehen schon ein sehr guter Tipp.
Kannst du aus deiner Erfahrung irgendwie sagen, dass du dieses Türklinkenputzen oder diese Initialbewerbung wichtiger geworden ist oder dass das Leute einfach immer weniger machen?
Du meinst das Thema Kaltakquise?
Genau, oder? Ja, so in der Richtung, ja.
Kaltakquise, das ist natürlich etwas, was viele Leute extrem ungern machen. Bin ich selber auch nicht der Riesenfan davon. Ich habe einfach Interesse halber, weil ich gesagt habe, naja gut, für viele Leute ist es tatsächlich ein wichtiger und wertvoller und funktionierender Weg, das Thema Kaltakquise, einfach Leute anrufen und sich vorstellen und gucken, ob das funktionieren könnte. Und da habe ich gesagt, ja, habe ich bisher die Notwendigkeit nicht gesehen, aber ich möchte es ausprobieren. Ich möchte einfach gucken, wie fühlt man sich dabei, wenn man, wenn man das machen soll. Und wie kommt man über diese Ängste hinweg?
Und wie fühlt man sich dabei?
Zu Anfang richtig scheiße. Zu Anfang richtig scheiße. Das Gute ist aber, das gibt sich sehr schnell. Ne? Mhm. Zu Anfang hast du sehr viele, oder hatte ich sehr viele Bedenken und gedacht, Mensch, was passiert, wenn der dir doof kommt und so weiter. Wenn du dann aber so ein paar Glaubenssätze einfach aufgibst und sagst, das ist nicht schlimm, wenn der jetzt deine Leistung gerade nicht brauchen kann, dann passt es eben gerade nicht.
Ja.
Ne, dann fühlt sich das schon nicht mehr ganz so schlimm an. Und wenn du dann merkst, dir wird kein Kopf abgerissen und es passiert eigentlich gar nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil, irgendwann kommt dann doch jemand, der sagt, ach, ist ja spannend, ist ja interessant, dann ist das eine ganz, wie soll ich sagen, also dann verliert das Thema seinen Schrecken. Und dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass je mehr man das macht, irgendwann kommt dann, und zwar relativ schnell, kommt der Punkt, wo es dann sogar Spaß macht. Ne, wo du dann, was weiß ich, 4, 5 Leute angerufen hast. Und bei mir ist es tatsächlich nach 4, 5 Leuten schon gewesen, wo ich dann gemerkt habe, na ja, gut, das war jetzt noch nicht der Riesenerfolg. Und jedes Mal hätte ich ein bisschen was anderes sagen können. Aber komm, jetzt den 6. rufe ich jetzt auch an und dann mache ich es wieder ein bisschen besser. Und jetzt habe ich die Herausforderung akzeptiert und jetzt mache ich das.
Cool. Aber wirklich anrufen, also nicht E-Mail schreiben und hoffen, sondern wirklich zum Hörer greifen.
Naja gut, kalt E-Mail schreiben, mal ganz abgesehen davon, dass es nicht erlaubt ist. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, wahrscheinlich auch nicht erlaubt. In
Deutschland also nicht, ist es erlaubt. Keine Massen-E-Mail, soweit ich jetzt weiß. Also gezielte E-Mails ja, aber so direkt an.
Ich weiß, ich glaube sogar gezielte E-Mails sind nicht erlaubt. Ich weiß es gar nicht genau, wie das ist, aber es führt auch nicht zum Erfolg, nein. Weil wenn da jemand ist, den man nicht kennt, dann ist es extrem schwierig, dass du da wirklich Gehör bekommst und das wird dann doch in aller Regel eher gelöscht. Ich habe einige Leute gesprochen, die mit Massenpostsendungen einen gewissen Erfolg haben, die dann gesagt haben, Mensch, ich habe eine bestimmte Leistung und die habe ich an eine ganz bestimmte Kundengruppe und da gibt es so Wirtschaftsauskunft Teilen, die Adressen verkaufen, die dann einfach sagen, ja, was weiß ich, ich möchte meine Dienste Architekten anbieten.
Quasi und Facebook dann, in analog.
So irgendwie, genau. Und dann kannst du da sagen, du, ich hätte gerne 500 Adressen von Architekten im Bereich sowieso. Ne? Dann kriegst du die Adressen, musst ein bisschen Geld dafür bezahlen. Und das hat zwar extrem hohe Streuverluste, aber es hat zumindest, ich glaube, das war so 0,5% Erfolg gehabt. So habe ich das in Erinnerung bei dem einen Kollegen.
Ja.
Kann man natürlich durchkalkulieren. Was kostet mich das, 500 Briefe zu schreiben und was kriege ich hinterher wieder bei raus? Ne? Aber es ist auch ein Weg, der jetzt nicht unbedingt ganz vorne in meiner Rangliste der sinnvollen Akquisewege steht.
Was ist ganz vorne oder was ist telefonieren?
Nee, telefonieren auch nicht. Nee. Also ich überlege mir, wenn ich Kunden oder wenn ich jemanden beraten soll, wie er am besten an Kunden rankommt, dann überlege ich im ersten Schritt erstmal, was sind das genau für Kunden? Was sind das für Menschen? Dann im nächsten Schritt, wo werden die denn sein? Wo kann ich die treffen? Und dann im dritten Schritt, ja, wie kann ich sie ansprechen? Wie kann ich mich bei denen bemerkbar machen?
Ja, das macht natürlich Sinn. Also genau. Die Herangehensweise, ja.
Genau. Und das kommt dann ganz drauf an, was das für Leute sind und wie man die am besten abgreift. Hochzeitspaare werde ich anders abgreifen als jetzt Marketingchefs von großen Firmen beispielsweise.
Ja, eindeutig. Ist es jetzt so, dass du da jetzt auf Fotografie, weil jetzt haben wir natürlich sechs Podcasts und so immer über Fotografen geredet, oder ist das jetzt so generell im grafischen Gewerbe? Oder würdest du sogar noch weiterziehen, deine Kunden für, ich lese jetzt den Satz, Marketing für kreative Unternehmer?
Eigentlich die Vorgehensweisen, die ich mit meinen Kunden gemeinsam mache, die sind nicht auf Fotografie festgelegt. Die sind vielleicht noch nicht mal auf Kreative festgelegt, sondern die sind relativ allgemeingültig. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich die konkreten Erfahrungen aus eigener Erfahrung und aus der Zusammenarbeit mit meinen Klienten, vor allen Dingen aus dem kreativen Bereich. Und dann ist es natürlich glaubhafter, dann ist es auch naheliegender, dass ich auch weiterhin mit Leuten zusammenarbeite, die aus dem Bereich kommen. Ganz klar, weil ich da einfach, wie gesagt, den Markt noch besser kenne als jetzt, keine Ahnung, bei Zahnärzten beispielsweise.
Ja, aber ich habe noch einmal nachgefragt, weil den Podcast hören ja nicht nur Fotografen und Fotografinnen, sondern alle. Und
Auch Zahnärzte.
auch Zahnärzte, und die können sich natürlich auch gerne mit dir melden.
Die können sich auch gerne. Ja, ich habe tatsächlich auch einige wenige Kunden, die nicht aus dem Kreativbereich kommen. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich das Netzwerk vor allen Dingen im Kreativbereich habe, kommen natürlich auch vor allen Dingen solche Leute. Ein Zahnarzt ist noch nicht gekommen, aber ich nehme die Herausforderung an. Wenn unter deinen Hörern ein Zahnarzt ist, der darf sich gerne bei mir melden.
Cool. Also ich habe das gehört.
Nee, aber das wird wahrscheinlich dann eher so sein. Ich meine, das ist ja auch so immer so ein Thema Glaubhaftigkeit. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe noch nie einem Zahnarzt dabei geholfen, Kunden zu gewinnen, warum soll jetzt ein Zahnarzt zu mir kommen und sagen, ist egal, trotzdem gebe ich dir den Auftrag. Ne?
Ja,
Das heißt, du musst dir.
weil vielleicht dann der Zahnarzt sagt, so deine Herangehensweisen sind andere als sonst irgendwo.
Das kann natürlich sein, dass er sagt, Mensch, ich will ja gerade nicht das machen, was meine Kollegen alle machen. Ich brauche frische Ideen, frischen Wind, vielleicht gerade aus dem Kreativbereich. Also wie gesagt, herzlich eingeladen.
Cool. Wenn man bei dir quasi so reinhören will, um was geht's in deinem Podcast, den du hast? Also wir sind jetzt gerade auf der Webseite echtes-marketing.de vom Gedanken, ich verlinke das eh auch alles. Und da ist doch ein Podcast. Was kann man in deinem Podcast hören?
Ja, mein Podcast befriedigt eigentlich im ersten Schritt mal meine eigene Neugier.
Das kenne ich.
Ne? Also ich habe sehr gerne interessante Unternehmer dort, also Leute, die was erreicht haben oder mittendrin sind, was zu erreichen, die eine Herausforderung haben und die einfach hautnah berichten können, wie ergeht es denen, was für Herausforderungen hatten sie, wie haben sie sie gelöst, wie ist dieser Weg gewesen oder wie ist dieser Weg? Das finde ich extrem spannend und da lerne ich selber sehr, sehr viel dabei. Und ich glaube, die Fragen, die ich in dem Podcast stelle, die stelle ich zu 100% alle, weil ich selber ein Rieseninteresse genau daran habe, die beantwortet zu kriegen. Deswegen ist ein Podcast zu haben auch ein sehr großes Privileg.
Eindeutig.
Das ist wirklich eine wunderbare Geschichte, ein wunderbarer Vorwand,
Eindeutig.
Fragen stellen zu dürfen. Und wenn es dann noch andere Leute gibt, die da mithören und sagen, Mensch, ist ja cool, was der für Fragen stellt, das interessiert mich auch. Ja, ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass Podcasts im Moment so eine Nachfrage haben, weil es einfach ein positives Ding für alle Beteiligten ist.
Voll, voll, voll. Also eben für die zwei, die gerade reden, gerade hint, hint, aber eben auch für alle anderen, die daran das Interesse haben und eben die gleichen Fragen stellen wollen.
Ganz genau, ganz
Voll
genau.
cool.
Und was halt auch ein Riesenvorteil ist, ist, du musst nicht irgendwie hingucken. Du
Genau.
brauchst nur hören. Das heißt, du kannst währenddessen noch was anderes machen. Und das ist in der heutigen Zeit, wo du ja wenig Zeit hast, auch ein großer Vorteil, weil du einfach Dinge parallel machen kannst.
Voll, definitiv. Sehr cool. Sehr, sehr cool.
Nee, aber herzlich gern eingeladen, deine Hörer, meinen Podcast auch anzuhören. Coole Interviews. Also ich habe es jetzt mittlerweile so, dass ich abwechselnd eine Interviewfolge und eine Solo-Folge habe. Die Interviewfolgen meistens so eine halbe, maximal dreiviertel Stunde lang. Die Solo-Folgen ein bisschen kürzer, ein bisschen mehr auf den Punkt. Und ja, das ist die Mischung, die ich jetzt so seit, ich glaube, mittlerweile fast 3 Jahren oder
Wow.
2 Jahre, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ich bin jetzt bei Folge 150 ungefähr.
Brav. Machst du
Also
es
das müsste,
wöchentlich?
ja, ich habe eine Zeit lang bin ich mal auf 2 Wochen gegangen, weil ich nicht nachgekommen bin. Im Moment bin ich wieder auf einmal pro Woche, ja.
Cool. Ja, ich bin nach dem ersten Jahr auf 2 Wochen gegangen, weil es mir da einfach zu schnell, also zu viel geworden ist. Und mache es jetzt schon seit Juni 2016.
Ja, siehst du mal, bist du auch schon genauso lange dabei. Ist doch cool.
Cool.
Also scheint doch nicht nur Spaß zu machen, sondern auch wirklich positiv zu sein für
Ja,
alle.
eindeutig. Und das, ich sag, diese Gespräche, die man dann mit anderen führt, sind einfach, ja, wie du gerade gesagt hast, einfach absolut spannend und interessant.
Genau. Also ich lerne so viele Leute natürlich kennen und aber auch so viele neue Sichtweisen kennen. Das ist
Genau.
extrem inspirierend.
Cool. Sehr, sehr cool. So, jetzt haben wir schon fast bei der Stunde. Ha! Jetzt sind wir nämlich doch länger als die halbe Stunde geworden. Gibt irgendwas,
Du bist
was.
der Gastgeber, du bist der Gastgeber, du entscheidest. Ich bin der Gast und ich mache, was du sagst.
Oh ja. Yeah. Nein, gibt es irgendwas, was man noch unbedingt irgendwie mitsagen oder mitgeben sollte? Wo du sagst, das ist so, was du Fotografinnen oder. Ja, es kommt jetzt ein wenig darauf an, ob du jetzt für Fotografinnen sprechen willst oder generell für Unternehmer. Gibt irgendwas, was so der. Was dir geholfen hätte, wenn du noch einmal anfangen würdest?
So eine große Lernerfahrung, die ich gehabt habe, die ich heute ganz anders mache als früher, ist wirklich umsetzen. Früher habe ich sehr viel geplant, sehr viel überlegt, sehr viel vielleicht auch gezweifelt und dann nochmal überlegt, bevor ich tätig geworden bin. Mittlerweile sage ich, komm, egal, einfach machen, einfach umsetzen, einfach tun, Erfahrungen sammeln. Weil im Kopf kannst du viel. In der Realität zeigt sich es dann, wo du vielleicht noch nachbessern kannst und was du noch anders machen kannst. Und von daher einfach machen.
Voll. Wobei, wahrscheinlich ist doch so, wenn du auch ehrlich, eben so wie du auch gesagt hast, wenn man halt ehrlich ist damit, dass man halt irgendwas Neues ausprobiert, was man halt noch nie gemacht hat und jetzt damit anfängt und das halt ehrlich kommuniziert, dann werden die Leute wahrscheinlich auch nicht so angepisst sein, falls es einmal nicht funktioniert.
Das nimmt dir auch keiner übel. Das nimmt dir auch keiner übel, wenn du es offen, transparent rüberbringst. Ich meine, wenn du natürlich sagst, du bist der Riesenfachmann zum Thema XY und hast es aber noch nie gemacht und du kriegst es dann hinterher auch nicht hin, das ist
Dann,
natürlich dann doof,
ja.
ne? Das sollte man natürlich nicht machen, ne? Aber ansonsten ist so dieser Perfektionsdrang, der in uns allen steckt, der sollte uns doch bitte nicht daran hindern, anzufangen. Der darf uns gerne motivieren, immer besser zu werden. Das sollte er auch. Aber der sollte uns nicht daran hindern, überhaupt erst mal anzufangen.
Ja, das stimmt. Eindeutig. Eindeutig. Cool. Ich lasse das jetzt, glaube ich, einfach so stehen. Das stimmt. Und wie gesagt, das einerseits für den Anfang, aber auch genauso, wenn man irgendwann einmal auf die Idee kommt, hey, ich möchte mich jetzt neu erfinden oder was anderes ausprobieren.
Ja, natürlich ist es nicht so sinnvoll, sich ständig wieder wie so ein Fähnchen im Wind neu zu orientieren und jeden Tag was neu und anders und so weiter zu machen. Das heißt, es ist schon wichtig, irgendwie so eine Linie in seinem Leben zu haben, eine Linie in dem zu haben, was man tut. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, nicht nur in der Planung leben, sondern in der Realität leben, in der Umsetzung leben. Das ist das Wichtige.
Cool. Cool, Michael. Ich glaube, so lasse ich das stehen.
Gerne.
Dann sage ich danke für deine Zeit.
Ja, vielen Dank.
Und dann sage ich an die Zuhörer, schaut, nein, nicht schaut, hört bei Michaels Podcast rein und schaut bei seiner Webseite vorbei. Die Links sind dann in den Shownotes, echtes-marketing.de und omori.de für die Fotografie-Webseite. Und Social Media findet man wahrscheinlich auf deiner Webseite auch überall oder so.
Genau, im Footer sind die
Ah,
Links
okay,
dann
das ist
drin.
perfekt. Cool. Dann habt ihr was zum Schauen und zum Anhören. Wobei, es kann nur einen Podcast geben, oder
Ja, deine Hörer sind dir sowieso treu, von daher, die werde ich dir gar nicht abwerben können.
Nein, nein. Sharing is caring oder andersrum. Cool. Also dann, danke nochmal für deine Zeit.
Ja, ich habe zu danken. Schönen Tag noch. Tschüss.